Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nicole Reinhardt, Beat Schneider, herzlich willkommen. Wir möchten heute über das Kino der DDR und das, was aus diesem Kino geworden ist, nach der Wende reden. Nicole Reinhardt, haben Sie eine Erinnerung, wie sind Sie zum ersten Mal mit dem DDR-Kino in Berührung gekommen? Hat Sie da etwas beeindruckt und warum?
Der erste DDR-Film, den ich gesehen habe, den habe ich im Rahmen einer Seminararbeit gesehen, den ich für das filmwissenschaftliche Seminar der Universität Zürich geschrieben habe. Es ging um das 11. Plenum des Zentralkomitees der SED und ich habe Spur der Steine gesehen als allerersten Film. Ich war tief beeindruckt von dem Film, von seiner Frische und Respektlosigkeit, aber auch von seinem politischen Engagement, seinem tiefen Humanismus und ich habe mich in der Folge eigentlich in den DDR-Film verliebt und unzählige Filme mir dann auch für diese Arbeit noch angeschaut.
Das ist der Film von Frank Beyer aus Mitte der 60er Jahre mit Manfred Krug als Baumeister mit einer Brigade, mit einer Baubrigade. Gefilmt wie ein Western in Schwarz-Weiß, diese Bauleute, das sind Rabauken, aber sie pauken auch das durch, was sie das Gefühl haben, dass dieser Staat es braucht. Es ist ein staatskritischer Film, aber wunderbar gemacht. Wir werden auf den zurückkommen. Es ist wahrscheinlich einer der Wendepunkte-Filme in der Geschichte des Kinos der DDR. Beat Schneider, was ist Ihre Erinnerung an das DDR-Kino? Wie kamen Sie damit zum ersten Mal in Berührung?
Ja, für mich war es eigentlich sehr ähnlich, auch eine Liebe auf den ersten Blick. Ich habe in Berlin 1990 die Legende von Paul und Paula von Heiner Karoff nach einem Drehbuch von Ulrich Plenzdorf gesehen. Eine Liebesgeschichte, die Paula auf ihrer Glückssuche ist bis heute für mich ein Lieblingsfilm.
Das Kino der DDR als Liebesgeschichte, ein Kino, in das man sich verlieben kann, das klingt ein wenig ungewohnt, wenn man sich zurückerinnert an unsere Vorstellung von einem staatlich kontrollierten Kino- und Filmapparat. Blenden wir doch zurück. Die DEFA, das ist die Deutsche Filmaktiengesellschaft, die wurde gegründet 1946 und sie bestand bis zum Ende der DDR. Es war die eigentliche zentrale staatliche Filmorganisation. Und sie wurde gegründet mit Hilfe der sowjetischen Besatzer nach den Vorstellungen Lenins zum Film als wichtigster aller Künste. Und da gab es eine gewisse Grundsätze, wozu diese DEFA dienen sollte.
Erstens, Überführen der Filmproduktion in die Hände des Staates. Zweitens, Herstellen einer breit angelegten Wochenchronik zur politischen Aufklärung und bildhafter Lektionen zu Fragen von Wissenschaft und Technik. Drittens, Vermitteln der neuen Ideen durch begeisternde Filme, die das Schöne, sich Entwickelnde und sich Festigende veranschaulichen und das Negative im In- und Ausland geißeln.
Also ein ganz klar prinzipiengesteuertes Filmproduktionswesen, das vom Staat organisiert wurde, mit einer Absichtserklärung, zweckgebunden. Kann man sagen, das erinnert an das, was Goebbels vorher mit der UFA gemacht hat, also staatliches Propagandakino, das die Ideen des Staates verbreitet? Oder gibt es Unterschiede, Nicole Reinhardt?
Also ich denke, wenn man die Idee im Auge hat, dass Film benutzt werden soll, um das Volk hinzubringen zu einer neuen Ideologie, um es dafür zu begeistern, um es ganz zu erfassen, dann kann man diese Frage mit Ja beantworten. Wie Sie schon gesagt haben, für Lenin war der Film die wichtigste der Künste. In der DDR und in der Sowjetunion wurde der Regisseur als Ingenieur der Seele angesehen. Film verstand man als Mittel, um den Menschen ganz zu ergreifen und war natürlich ein wunderbares Mittel, um Ideen zu propagieren. Die gleiche Ansicht gilt für Goebbels. Goebbels war vom Film begeistert, übrigens auch von Eisensteins Filmen. Hier eine kleine Analogie.
Damit der russische Filmemacher, der große Vorreiter eigentlich aller, die mit Schnitt und geschnittenen Filmen arbeiten.
Ich denke, da würde ich dann aber auch schon einen Punkt setzen, denn was man mit dem Film erreichen wollte, das war dann etwas grundsätzliches anderes. Das Menschenbild, das die DDR hatte, war ein humanistisches, ethisches Menschenbild, was zu verschiedenen Zeiten mit diesem Menschenbild dann innerhalb des Staates geschah. Das ist eine andere Frage. Aber was man wollte, das war dann wohl etwas grundsätzlich anderes.
Wahrscheinlich ist dieser Punkt entscheidend, der sagt, der Film soll das Negative im In- und Ausland geißeln. Also zumindest die Idee, dass man das Negative im Inland geißelt, das wäre Goebbels natürlich nie in den Sinn gekommen. Hat das tatsächlich stattgefunden im frühen DDR-Kino? Gab es diese Auseinandersetzung mit dem jungen Staat oder gab es gar eine Auseinandersetzung mit der jüngeren Vergangenheit? Denn im Westen gab es das ja sozusagen nicht. Also das 50er-Jahre-Kino Deutschlands, das man heute als Opas-Kino bezeichnet, das die jungen deutschen Filmemacher der 60er-Jahre ziemlich verachtet haben, war ein Unterhaltungskino, das eigentlich die ganzen Schrecken des Krieges und die Nazi-Ideologie ausgeblendet hat. War das anders in der DDR, Beat Schneider?
Also das war sicher so, dass man sich der jungen Vergangenheit gestellt hat und gesagt hat, nie wieder Hitler. Das war ein sehr wichtiges Thema.
Also die antifaschistischen Filme, ein Titel, der mir noch präsent ist, ist ziemlich bekannt geworden. Die Mörder sind unter uns mit Hildegard Knef. Das ist eine Produktion von Wolfgang Staudte aus dem Jahr 1946. Ein Film, der sich direkt auseinandersetzte mit der jüngeren Vergangenheit. Ein Film, der für Aufsehen sorgte, auch wegen Hildegard Knef. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass das DDR-Kino war von Anfang an kritisch auch dem eigenen Staat gegenüber.
Ich denke, das kann man vor allem in der Anfangsphase sagen. Also mit unterschiedlichen Bewegungen. Bis 1951 war man bemüht, die eigentlich bürgerlichen Künstler bei der Stange zu halten. Man war relativ pragmatisch, man wollte sie nicht erschrecken mit dem sofortigen wilden Aufbau des Sozialismus. Das heißt, es war ganz viel möglich. Es waren formale Experimente möglich, es war ein Nachdenken möglich. In dieser Zeit natürlich noch nicht über den Staat, den man gerade im Begriff war, aufzubauen, sondern über die Vergangenheit. Aber in den Anfangsjahren der DDR war das durchaus möglich. 1951 bis 1953 wurde ein härterer kulturpolitischer Kurs gefahren. Der sozialistische Realismus wurde zur künstlerischen Doktrine, nach der man sich richten sollte. Sozialistischer Realismus bedeutete, dass man das Positive im Staat hervorhob, dass man Arbeiterheldenfiguren schuf, dass man auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus Filme drehte. Also dieses ganze Gedankengut innehatte. Aber bereits 1953 mit dem neuen Kurs gab es hier einen ersten Einbruch und man fing zum ersten Mal an, selbstkritische Filme zu machen. 57, 58 wieder, es zieht sich durch die ganze Geschichte der DDR, dass man immer am eigenen Staat arbeiten wollte.
Ja, es gab ja auch den Einfluss des italienischen Neorealismus, die Filme haben man gesehen. Und Mitte 50er Jahre gibt es eine ganze Serie von Berlin-Filmen, die junge Leute in Berlin und ihre Sorgen und Vorstellungen und Träume thematisierten.
Wie muss man sich das vorstellen? Haben denn diese jungen Filmemacher in der DDR versucht, das Programm, das vorgegeben war, zu integrieren in ihre eigenen Projekte? Oder standen die dahinter? Wollten die auch mit dieser Art von Realismus etwas bewirken im Staat?
Ich denke, es gibt grundsätzlich schon mal gibt es zwei Pole, der Partei und der Filmkunst. Beide waren voneinander abhängig, also nicht nur der Filmemacher, der die Produktionsmittel braucht, sondern eben auch der Staat, der ja die Filme will. Und ich glaube schon, dass in dieser Zeit das Bewusstsein da war, man wollte eine bessere Gesellschaft in Abgrenzung vom Nationalsozialismus mitarbeiten dabei. Und dann gab es halt einfach unterschiedliche Phasen, wo direktere Filme möglich waren und solche, wo Projekte verunmöglicht wurden.
Es gab ja so eine Art Reorganisation im Ministerium für Kultur. 1958 wurde die Hauptverwaltung Film aufgelöst und an ihre Stelle trat die Vereinigung volkseigener Betriebe Film. Also eine Reorganisation, die eigentlich künstlerische Arbeitsgruppen hervorbrachte. Die waren auch wieder abgekürzt, wie alles in der DDR, die KAG, künstlerische Arbeitsgruppen, um die Eigenverantwortung der Studios zu erhöhen. Und diese Arbeitsgruppen, das waren, die hatten Namen wie Roter Kreis, Heinrich Greif, Solidarität, Stacheltier. Also wirklich künstlerische Arbeitsgruppen von Leuten, die zusammen innerhalb dieser Ideologie versuchten, Filme zu machen, die etwas bewirken sollten. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man sicher so sagen. Gewünscht hat man sich schon 1956. Kurt Metzig hat die Idee aufgebracht, in Anlehnung an das Vorbild, ich glaube, es war in Tschechoslowakei. Diese Arbeitsgruppen waren wirtschaftlich in einem gewissen Maß unabhängig, das heißt, man war gezwungen, ökonomisch mit den Mitteln umzugehen. Gleichzeitig gab es einen gewissen Wettstreit zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen, wer nun die spannenderen Filme hervorbringt. Und das hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich Handschriften herausgebildet haben, dass sich diese Gruppen klar voneinander abgesetzt haben. Und das hat sehr zur Vielfalt beigetragen.
Eine Vielfalt, die im Rückblick durchaus auch staatskritische Untertöne hatte. Wir machen einen großen Sprung. Wir kommen zu dem Film, den Sie zu Beginn als Ihren Initiations-DDR-Film bezeichnet haben. Das ist Die Spur der Steine von Frank Beyer, ein Film von 1966. Der ist aus vielen Gründen speziell, unter anderem, weil Manfred Krug, der spätere deutsche Krimi-Darsteller, dort eigentlich die Hauptrolle hatte. Er spielt eben diesen Baller, ein Anführer einer Baubrigade. Das ist eine verschworene Männergemeinschaft. Also diese Ballas, die sind so etwas zwischen vergifteten Bauarbeitern und Wegelagern. Die sind sich auch nicht zu schade, auf der Baustelle mal einen Lastwagen zu entführen, damit sie an Baumaterial herankommen, das irgendwo in der Bürokratie versickert wäre. Der Film folgt einem Roman und hat durchaus staatskritische Elemente. Wir hören einen Ausschnitt daraus, das ist die Brigade Baller, die haben viel Bier getrunken und dann steigen sie aus dem Fenster der Kneipe, in der sie waren, in den Ententeich mitten im Dorf, spielen mit den Enten, sie sind nackt da im Wasser und irgendwann taucht natürlich ein Volkspolizist auf, der diesem Treiben ein Ende setzen möchte und die Staatsgewalt geht wörtlich baden.
Radda!
Da kommt doch schon der Sheriff.
Oh, der hat ja nichts zu sagen. Der ist ja nicht von der Wasserpolizei.
Die Enten übers Wasser sind geschwommen, schwommen, schwommen. Lass sie ziehen, die werden schon wieder kommen, kommen.
Fahren Sie zum letzten Mal auf! Kommen Sie raus!
Die Entlein übers Wasser sind geschwommen, schwommen, schwommen. Ja!
Verlassen Sie sofort den Teich!
Und damit landet der Volkspolizist vollbekleidet im Wasser, zur Freude der Umstehenden. Das charakterisiert einerseits diese Brigade Baller um diesen kraftstrotzenden Mann. Es sind wirklich Arbeiterfiguren, in die man sich verlieben könnte. Sie sind Rabauken, sie sind wild, aber sie haben alle ein Herz aus Gold und sie wissen, was sie wollen. Die zweite Ebene des Films, das ist die um die Ingenieure auf der gleichen Baustelle. Und in der Szene, die wir gleich anhören, kommt ein junger Ingenieur zum ersten Mal auf diese Baustelle und wird vom Elternkollegen empfangen und sieht die Zustände dort. Unter anderem muss er zusehen, wie eine ganze Reihe von fertig gegossenen Betonsäulen wieder gesprengt werden und fragt natürlich leicht entgeistert, warum.
Sie wissen, wie froh ich bin, dass Sie endlich da sind. Ich brauche einen politisch beschlagenen Mann mit Überblick und mit Sicherheit. Manchmal denke ich, es wird mir zu viel. Da drüben, das wird das Kraftwerk.
Die reißen ja alles nieder.
Leider. Zimmer, Augenblick mal bitte.
Warum jagt ihr denn die Stützen in die Luft? Was die da oben versauen, das müssen wir unten wieder ausbügeln.
Die Projektierungsbüros, die Dinger waren falsch bemessen.
Da könnt ihr denn nicht warten, bis die korrekten Zeichnungen vorliegen?
Bist wohl neu hier, was?
Was die da oben versauen, das müssen wir hier unten wieder ausbügeln. Ein Satz, bei dem man zusammenzuckt bei den normalen Vorstellungen von der DDR, ein Satz, bei dem man sich fragt, wie konnte Beyer es wagen, so einen Satz in einem Film der DDR zu packen und sich vorzustellen, dass der dann auch groß im Kino gezeigt wird. Hat das funktioniert? Ein Satz, der so direkt die Misswirtschaft, die Missstände in der DDR eigentlich bezeichnet?
Gesprochen wurde dieser Satz im Schatten der Mauer, die 1961 gebaut worden war. Und DEFA-Künstler, unter ihnen auch Beyer, waren überzeugt, dass man nun unter sich war und dass man nun über die Probleme in der DDR sprechen konnte, um die DDR zu verbessern. Von daher war man überzeugt, dass das funktionieren würde. Nur hatte sich 1965 der kulturpolitische Wind gedreht und es war nicht mehr möglich, so über die Partei zu reden und so über den Aufbau des Sozialismus zu reden.
Aber er wurde ziemlich bitter enttäuscht, wenn ich mich richtig erinnere. Der Film verschwand im Giftschrank, kann man sagen. Der wurde nach 2 Wochen aus dem Kino genommen. Wie ging es denn weiter mit Frank Bayer?
Also schon bei der Uraufführung, die wurde durch die Partei sehr gestört. Von der Filmcrew durften nur Frank Bayer und der Kameramann hingehen. Und sie wurden ausgepfiffen. Und Frank Bayer musste gehen. Der kam beim Theater dann unter. Dem Kameramann wollte man seine Prämie wegnehmen, konnte aber dann bleiben.
Also Disziplinierung und organisierte Proteste und ein Film fürs Regal, die hießen dann später auch so, wenn ich mich richtig erinnere, also im Westen redete man dann später von den Regalfilmen der DDR.
Der Giftschrank und Kaninchenfilme.
Kaninchenfilme? Was ist denn das?
Kaninchenfilme, weil der Film Das Kaninchen bin ich, den Kurt Metzig gedreht hatte, eigentlich der erste Film war, der auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees der SED, dieses Kahlschlag-Plenum, das war einer der ersten Filme, die kritisiert wurden und die dann dazu führten, dass eine ganze Jahresproduktion im Giftschrank verschwand.
Also
darum der Name Kaninchenfilm.
Einer der kritischen Filme.
Genau.
Und damit zum Symbol geworden. Wir wissen nicht viel über den Untergrundfilm in der DDR. Wir wissen, es gab Super 8-Filme, die gibt es bis heute noch. Es gab kein Video für die DDR-Amateurfilme, das war der Stasi vorbehalten und dem staatlichen Fernsehen. Klaus Löser, Filmhistoriker und mittlerweile Spezialist für den Untergrundfilm in der DDR, er sagt, wie das aussah mit dem Schmalfilmen für Amateure und für Untergrundfilme.
Also das Filmemachen war ja extrem monopolisiert in der DDR. Es war überhaupt nicht vorgesehen, dass sich irgendjemand von der Straße oder aus dem Hinterhof X hinstellt und ohne Aufforderung, ohne staatliche Anbindung beginnt Filme zu machen. Weil dafür gab es die offiziellen Amateurfilmzirkel, die sozusagen die volkskünstlerische Entsprechung darstellten zu anderen Bereichen der Kunst. Es gab es ja überall, also Zirkel schreibende Arbeiter oder Zeichenzirkel und so weiter. So gab es eben auch diese Amateurfilmzirkel. Und die waren vorgesehen für diejenigen Leute, die eben Filme machen wollten. Und wenn man sich jetzt hingestellt hat und von vornherein eine Kollaboration mit diesen Gremien ausgeschlossen hat, war klar, dass man außerhalb der Strukturen stand.
Also außerhalb der Strukturen, der Untergrundfilm. Ist von dem etwas übrig geblieben? Gibt es diese Super-8-Filme noch? Zeigen Sie die zum Beispiel in Ihren Kinos noch? Gibt es überhaupt noch ein Interesse an den Filmen, den Untergrundfilmen aus der DDR?
In meinem Kino habe ich keine dieser Filme gezeigt. Ich muss gestehen, ich habe sie auch nicht gesehen. Ich weiß, dass die FIPA einmal ein Programm gemacht hat, Ex Oriente Lux, mit diesen Untergrundfilmen. Aber da hört es dann auch schon auf bei mir. Ich weiß nicht, bei dir, Beat?
Ja, also wir werden im November den Filmemacher Lutz Dambeck vorstellen im Kino Xenix. Und er hat Ausstellungen gemacht und auch so kleine Filme gemacht, die dann auch auf Festival tourten. Zum Teil dann aber auch verboten wurde und 1986 damit endete, dass er aus der DDR ausreiste.
Also kurz vor der Wende, und auf die Wende wollen wir jetzt zu sprechen kommen, und ich möchte auch hier mit einem Zitat anfangen, weil man sich ja vorstellt, nach der Wende war alles einfacher für die Leute, plötzlich konnten sie freie Filme machen, und diese Vorstellung ist schon ziemlich naiv. Ich möchte hier gerne ein Zitat vom Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase einspielen. Der hat Christiane Peitz im Tagesspiegel dieses Jahr gesagt:
Für viele von uns, die wir aus der DDR kamen, war der Realitätswechsel ein Problem. Meist ein stilles, kein lautes Problem. Mancher Kollege hätte nach dem Mauerfall noch viel zu erzählen gehabt, aber mit dem Ende der DDR war das Thema plötzlich weg. In der DDR konnte man bestimmte Filme nicht machen, nun musste man sie nicht mehr machen, weil alle mit den neuen Erfahrungen beschäftigt waren. Der Rückblick hatte wenig Anhänger.
Das kann man so sagen. In den Augen der Öffentlichkeit dauerte es eigentlich fast 10 Jahre, bis es erste DDR-Filme gab. Einer der ersten Nostalgiefilme nannte man die dann danach, war Sonnenallee. Sonnenallee von Leander Hausmann, ein Film über eine Jugend in der DDR. Wir hören da kurz rein.
Ich wollte immer ein Popstar sein, einer, der was bewegt. Obwohl, Brian Jones starb mit 27, Elvis mit 42 und John Lennon wurde auch nicht sehr alt. Das Land, in dem ich lebe, ist jedenfalls noch sehr jung. Ich lebe in der DDR. Ansonsten habe ich keine Probleme. Ich bin hier gerade dabei, einen verbotenen Song zu überspielen. Warum der verboten ist? Es gibt da nichts Offizielles, aber jeder weiß es. Man munkelt von einer Dienststelle, wo die sich den ganzen Tag die heißen Scheiben reinziehen, um sie uns dann zu verbieten. Denn sie verbieten hier gern. Und viel.
Diese Jugend in der DDR, das wird leicht verklärt dargestellt in diesem Film von Leander Hausmann. Geht zwar auf viele Probleme dieser jungen Leute ein, aber im Großen und Ganzen haben sie es schön da. Und er sagt auch, sonst habe ich keine Probleme. Und der Film wurde dann, als er herauskam, von vielen schon als echtes Ostalgieprodukt bezeichnet. Das war so ein bisschen ein Schimpfwort. Können Sie sich erinnern, wie haben Sie den Film seinerzeit empfunden?
Ich muss zugeben, ich habe ihn großartig gefunden. Wie, ich habe noch nachgelesen, 2,1 Millionen im ersten Jahr, als er rauskam in Deutschland. Und ich habe verschiedene Kritiken gelesen, mit denen ich nicht ganz einverstanden bin, weil ich finde, das ist eine Komödie, eine populäre Komödie, die gewisse Dinge herausgreift, vielleicht wirklich Klischees, aber auch bestimmte Objekte aus der DDR und sich darüber lustig macht und für mich als Coming-of-Age-Film tatsächlich funktioniert.
So wie der andere sehr populäre Film aus jener Zeit, Goodbye Lenin von Wolfgang Becker von 2003, der eigentlich auch spielt mit dieser Ostalgie, also mit der Erinnerung daran an die Spreegurken und andere Dinge, weil die Mutter des Hauptprotagonisten in dem Film aus dem Koma aufwacht und nichts von der Wende erfahren darf, um sie nicht zu gefährden. Also müssen sie ihr da im Krankenzimmer DDR vorspielen. Und es gibt ein ziemlich rührendes Kasperletheater. Diese Ostalgiefilme, das war eine Welle. Etwas später kamen dann die Filme, die sich ein bisschen kritischer, die Spielfilme, die sich ein bisschen kritischer mit der DDR auseinandersetzten, von Dominik Graf, 2004 Der rote Kakadu und dann bekannter geworden Das Leben der anderen von Florian Henkel von Donnersmarck von 2006, sehr populär geworden, ein Film über diesen Abhörspezialisten, der Skrupel bekommt. Im Großen und Ganzen, was ist übrig geblieben von der DDR? Was ist übrig geblieben vom DDR-Filmemachen? Wurde das einfach absorbiert?
Also übrig geblieben sind die Filme einerseits. Die Filme, die übergeführt worden sind in die DEFA-Stiftung, die wurde 1999 gegründet mit einem Stiftungskapital, nicht viel mehr als den Filmen selber, den Rechten an den Filmen und eine Immobilie, die man verkauft hat. Das finde ich noch spannend. Man bekam keine staatlichen Gelder, um diese Stiftung zu gründen. Die muss eigenwirtschaftlich eigentlich handeln. Und diese Stiftung hat es sich zum Auftrag gemacht, das Erbe der DDR einerseits wachzuhalten, diese Filme ins Kino zu bringen, das macht sie auch mit großem Nachdruck, und andererseits mit dem Geld, das sie erwirtschaftet, Filme zu produzieren. Filme, die sie für spannend, innovativ und kritisch hält. Was ich eigentlich etwas sehr Spannendes finde, dass dieser Anspruch, den viele Filmemacher gehabt hätten, dass der jetzt über die DEFA-Stiftung weitergeführt wird. Und die DEFA-Stiftung verwaltet ein spannendes Erbe. Man muss sich überlegen, dass 99% der Filme, die produziert worden sind, des nationalen Filmerbes, sind erhalten und zugänglich. Und das ist sicher eine einmalige Sache.
Also 40 Jahre ziemlich lückenlose Produktion, die noch zu sehen ist. Bei Ihnen im Xenix läuft zurzeit eine Art Rückblick. Was zeigen Sie in den nächsten Tagen und Wochen?
Also unsere Motivation für die Filmreihe war dieser Fakt, dass 1989 für eine ganze Generation vielleicht das historische Ereignis darstellt, das sich in irgendeiner Form in unsere Biografie eingeschrieben hat, natürlich aus einer großen Distanz heraus.
Und wir haben ein Programm zusammengestellt, wo es wirklich um biografische Brüche geht, die nicht erst nur mit der Wende einsetzen, sondern schon früher. Und halt auch im Rückblick, welche Bedeutung hatte die Wende für ganz unterschiedliche Leute.
Dies also zu entdecken im Kino Xenix in Zürich in den nächsten Wochen.
Und im Kino Kunstmuseum in Bern.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Nicole Reinhardt, Beat Schneider. Und ich würde gerne mit einem Zitat aufhören von Dominik Graf aus dem Tagesspiegel, der sagt:
Im Westen ist nach dem Fall der Mauer auch einiges untergegangen, was bis dahin eine langsamere Geschwindigkeit hatte. Untergegangen nicht wegen der Wende, sondern weil man die Wende zum Anlass für eine groß angelegte Neustrukturierung nahm. Alles, was im Fernsehen nicht mehr ins großdeutsche Format zu passen schien, wurde abgeräumt und abgeschafft. Unmittelbar nach der Wende brachen sich ja allenthalben Ordnungswünsche Bahn, nach dem Motto: Wenn wir die Ex-DDR auf Vordermann bügeln, können wir bei uns gleich weitermachen. Die Kommerzialisierung der Staatsbetriebe, denken Sie an die Telekom-Katastrophe. 1989 ist nicht nur die Mauer gefallen, sondern auch eine Zurückhaltung, ein Respekt gegenüber der alten BRD-Kultur. Von den Hochschulen bis zum öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm, alles wurde von Funktionärsgremien und Marktforschern neu mit Stahlschienen durchstrukturiert. Diesem Umbruch fiel auch die teils noch wunderbare Brachlandschaft des westdeutschen Films zum Opfer, in der manchmal exotische, provinziell gefertigte Wunder entstanden waren. Die Fernsehsender schafften ihre grandiosen, widerständlerischen Filmredaktionen ab. Überall entstanden stattdessen sinnlos neue Filmhochschulen, um den gesamtdeutschen Film jetzt auf Weltniveau zu hieven. Auch damit sich Kultusminister sozusagen beim Spatenstich mit dem Shampoos in der Hand fotografieren lassen konnten. Heute entlassen diese Schulen pro Jahr ca. 80 Regisseure in eine Branche, die über Geldmangel klagt. Die arbeitslosen Regisseure von heute und morgen grüßen schön. Nach 1989 ist in Ost wie West das Augenmaß kaputt gegangen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.